Hallo.
Hallihallo.
Herzlich willkommen. Line ist ein bisschen laut, ne? Ich mach sie mal ein bisschen
Oh, ich bin
leiser.
laut. Ich bin sonst immer leise, glaube ich.
So, herzlich willkommen. Hallihallo. Willkommen zurück zum Podcast Abenteuer Happen. Nummer, also wir führen diese Abenteuer Happen seit ungefähr anderthalb, 2 Jahren oder so, aber wir sind nicht weiter als Folge 30 gekommen.
Echt, du weißt die Nummer? Ich
Nee,
weiß
also
noch
ich glaube,
nicht
es
mal
ist
die
so
Nummer.
27, 28. Nicht so viele, ehrlich gesagt. Aber das Gute ist, wir nehmen heute zwei Stück auf einmal auf. Das ist ja schon mal fast, ja,
Rekord.
ganz schön viel im Vergleich zu dem, was wir schon haben. Wir reden heute, wir sind gestern Abend oder gestern Nachmittag
Wir
von
haben noch
einer
Muskelkater.
unglaublich geilen, also wahnsinnig geilen Wanderung zurückgekommen.
Eine Hüttentour.
4 Tage unterwegs gewesen im Hohe Tauern Nationalpark. Den Tauernhöhenweg sind wir gelaufen oder Teil davon.
Genau, nicht den
Nee,
ganzen,
nee,
aber ein paar
aber
Etappen.
gigantisch, gigantisch, wirklich. Also das mal vorweg. Wir reden heute mal so ein bisschen über die Vorbereitung über so eine Hüttenwanderung, worauf ihr achten könnt,
Müsst.
sollt,
Tit.
könnt.
In der Folge wollen wir tatsächlich mal so ein paar Tipps geben, wie man sich eigentlich auf so eine Hüttenwanderung richtig vorbereitet. Wir bekommen da nämlich auch immer sau viele Fragen zu. Und tatsächlich haben wir jetzt schon einige Hüttenwanderungen hinter uns und werden auch tatsächlich bei jeder Hüttenwanderung immer ein Stückchen schlauer, auch bei dieser, aber dazu können wir ja gleich nochmal mehr erzählen. Genau, und deshalb wollen wir jetzt bei dieser Folge so ein bisschen darauf eingehen, oder eigentlich nur darauf eingehen, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Hüttenwanderung vor? Was muss man ma mitmachen, also mitnehmen? Was muss man überhaupt, wie plant man sowas? Ja, wie geht man da vor? Wo weiß ich überhaupt, wo ich langlaufen kann? Ja, und da wollen wir jetzt einfach mal vielleicht auch so ein bisschen am Beispiel dessen, was wir jetzt gemacht haben, euch so ein paar Tipps geben.
Genau, denn bei über 300 Berg- bzw. Schutzhütten in den Bergen gibt es eine relativ hohe Auswahl, große Auswahl,
An Strecken, die man
die man
laufen
laufen
kann.
könnte. Und genau deswegen sprechen wir heute mal
Und da du
darüber.
es ja jetzt schon angesprochen hast, so
Fangen wir
der
damit
erste
an, oder?
Punkt
Die
ist die Auswahl der Strecke, ja, genau. Da hattest du ja jetzt schon gesagt, es gibt so viele Hütten und ja, wie wählt man überhaupt so eine Strecke aus? Also welche Tour? Ich glaube, das Wichtigste, was man einfach immer, immer auch wirklich ehrlich zu sich sein muss, ist, wie erfahren bin ich eigentlich? Wie erfahren
Oh,
und wie fit?
da sollte man auch wirklich immer lieber untertreiben als
Lieber
übertreiben.
untertreiben,
Also
ja, weil
man sollte jetzt hier nicht an Hochmut. Ha, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man sich übernimmt, kann das in den Bergen echt.
das passiert tatsächlich öfters. Ich weiß,
Das passiert täglich.
das passiert täglich. Also wir hören ja hier, wir leben ja in Garmisch-Partenkirchen und hören auch immer fleißig hier lokales, regionales Radio. Und das ist echt erschreckend. Ich glaube, man hört fast täglich davon, wie jemand irgendwie abstürzt oder irgendwas passiert. Und das liegt auch, ja, nicht selten daran, dass die Leute sich überschätzen. Deshalb ganz, ganz wichtig natürlich bei der Auswahl der richtigen Strecke für eine Hüttenwanderung, das Schwierigkeitslevel, ne? Also was kann ich überhaupt gehen? Kann ich über Schneefelder gehen? Bin ich es gewohnt, auf über 3000 Metern zu wandern? Das ist auch so eine Geschichte. Wie sieht es mit Schwindelfreiheit aus? Bin ich trittsicher? Es
Also
gibt
hier
da riesige
eine
Unterschiede.
kleine Anekdote zwischendurch zum Thema, kann ich auf 3000 Metern laufen? Muss doch nicht mal 3000 Metern sein. Kann ich überhaupt auf über 1000 oder 2000 Metern laufen?
Das hat übrigens
Mag jetzt.
vorweg auch nichts mit Fitness zu
Nee,
tun.
nee, nee, hat überhaupt nichts mit Fitness zu tun. Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ne? Die Höhe, der Höhe ist die Luft halt eben dünner und welche Blutkörperchen gibt es dann weniger im Blut? Weiße oder so?
Du, da bin ich
Also auf jeden
überfragt.
Fall, naja, auf jeden Fall, es hat eben nichts mit Fitness zu tun. Und eine kleine Anekdote dazu. Letztes Jahr Leserreise of the Path in Österreich. Eine Teilnehmerin lebte ursprünglich, also die lebt im Flachland, bald auf 30 Metern am Niederrhein. Und ist dann aber halt innerhalb von 24 Stunden sind wir dann halt auf 2000 Metern auf die Schmitz-Zabirow-Hütte gewandert. Und da hatte sie wahnsinnige Probleme. Wenn dann jemand vor dir ist und irgendwie, ja, Schnappatmung hat und irgendwie ein bisschen grün im Gesicht wird, dann machst du dir halt eben Sorgen. Und das ist halt eben so eine Sache, du musst darauf achten, ob du das wirklich kannst. Und wie gesagt, es hat nichts mit Fitness zu tun.
Genau, weil dem Sebastian ist das auch mal passiert. Jetzt nicht ganz bei genau 3000 Metern, aber wir waren ja mal in Ecuador und haben da eine kleine Trekkingtour gemacht, also wirklich mini. Aber da haben wir, glaube ich, auf fast 4000 gestartet. Also wir haben auf über 4000 gestartet und ja, das ist natürlich schon sehr, sehr hoch. Und da hast du dann auch gemerkt, oh
mein
Gott,
ich
habe das noch nie erlebt, dass Sebastian irgendwie, ja, nicht mehr kann. Der konnte nicht. Also es hat wirklich einfach nichts mit Fitness oder Kondition und auch nicht mit Wandererfahrung zu tun. Nee. Das ist dann einfach da.
Ja, ich konnte gar nichts.
Aber darauf kann man sich ja eigentlich auch nicht so richtig vorbereiten.
Wobei man kann, also wenn man halt diese Erfahrung nicht hat, dann sollte man sowieso nichts Schweres machen. Dann sollte man eher solche wirklich easy Wanderungen machen irgendwie,
Und dazu gibt es ja auch gute, also es gibt prinzipiell, wird unterschieden zwischen, ich glaube, blau, rot, schwarz. Blau sind wirklich ganz, ganz leichte Wanderwege, wirklich mehr Spaziergänge. Rot wird dann schon ein bisschen schwieriger und schwarz ist dann wirklich eher so, wo man wirklich auch trittsicher sein muss und hingucken muss, wo man hinläuft und auch wirklich jeden Schritt mehr oder weniger bedacht gehen. Und dann gibt es natürlich noch diese richtigen Klassifizierungen, von T1 bis, ich glaube, T6 hoch. Ich habe mein Handy da hinten, aber es ist außen. Stört's? Okay, dann mache ich es mal gerade auf den Flugmodus. So, jetzt
genau, also wirklich, es ist total, total wichtig, also dass man, also und das Ding ist, man kann darauf nicht wirklich trainieren, man kann natürlich Höhentraining und so weiter machen, ne? Aber man sollte sich langsam, sollte man keine Bergerfahrung haben, sollte man nicht sofort auf irgendwie auf 3000 Meter hochgehen, weil das Ding ist so eine Höhenkrankheit und ich spreche da aus Erfahrung, wie gesagt, also da in Ecuador, wo wir auf 4 irgendwas gestartet sind und auf 5 hoch sind, ich konnte keinen Schritt vor den anderen machen, mir war die ganze Zeit schwindelig, mir ist schwarz vor Augen geworden und wenn mir sowas passieren würde, während ich halt irgendwie über einen Grat laufe oder sonst wo, oder über ein Schneefeld, wo ich mich die ganze Zeit konzentrieren muss, das ist tödlich. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn mir da irgendwie schwarz vor Augen werden würde und ich irgendwie das Schneefeld runterrutsche, dann kann das schneller vorbei sein, als es angefangen hat. Eine Geschichte, auf die wir vielleicht nochmal zurückkommen. Genau. Also, bei der Auswahl der Strecke achtet auf die Schwierigkeit und auf die Dauer. Ne? Also wenn ihr eher langsame,
übernimmt euch auch
genau,
nicht,
wenn
genau
ihr eher langsame Wanderer seid, wie wir es übrigens auch sind. Also wir sind relativ langsam im Berg unterwegs. Hat natürlich der Grund dahinter ist nicht, dass wir lahmarschig laufen, weil
wir sind eigentlich schon schneller als der Durchschnitt,
Wandersprinter, Sprintwanderer. So hat uns mindestens jemand die letzten 4 Tage genannt, Sprintwanderer. Aber war einfach in der Natur des Jobs, des Reisebloggers, der hat halt immer eine Kamera in der Hand und filmt und fotografiert und entsprechend hält er halt hier und da öfters an. Und entsprechend brauchen wir in der Regel auch ein bisschen länger. Also deswegen sollte man sich die Dauer halt eben genauer anschauen, was steht in den verschiedenen Apps und in den verschiedenen
Tourenbeschreibungen.
Also man sollte sich auch vielleicht mehrere anschauen, weil halt jede
anders
ist.
Jetzt gemerkt, ja.
Wir haben jetzt zum Beispiel auf der Wanderung Komoot oder Komoot genutzt und aber halt eben auch die Beschreibungen des DAF selbst. Und es ist lustig, wie sich diese Routenbeschreibungen beziehungsweise die Dauer verändert hat. Ich glaube halt einfach bei einer App wie Komoot oder Bergfex auch, da kann ja jeder irgendwie eine Route einfügen bzw. aufnehmen und wenn halt irgendwie ein Trailrunner die Route halt aufnimmt und du als Wanderer dann hinterherlaufen sollst, dann passt das halt einfach nicht. Also es war halt zum Beispiel die eine Tour, die stand da drin für 3 Stunden und die offizielle Wegbeschreibung von DAF war für 5 oder 5,5 Stunden und gebraucht haben wir dann mit Pause irgendwie 7 Stunden. Und entsprechend sollte man das halt wirklich sich vorher ganz genau anschauen, weil du möchtest nicht mit 3 Stunden rechnen und dann halt irgendwie schon dein Wetter angeschaut haben, wo wir gleich nochmal zukommen, und du siehst so, aha, okay, also in 4 bis 5 Stunden soll es gewittern, dann mache ich jetzt mal eben schnell noch die 3,5, aber scheiße, du brauchst ja dann eigentlich tatsächlich 7,5, weil du dich damit nicht auseinandergesetzt hast und steckst dann einfach mit einem Gewitter in den Bergen fest, was kein lustiges Unterfangen ist. Von vorgestern auf gestern war ein richtig krasses Gewitter, als wir auf der Hagener Hütte geschlafen haben. Auf dem Großglockner sind, ich glaube, 4 Polen stecken geblieben im Gewitter und haben sich sehr, sehr schwer verletzt, weil Blitzeinschlag neben ihnen, Steine runtergefallen. Also war wirklich nicht schön von dem, was ich gehört habe. Und entsprechend möchte man einfach im Gewitter, in den Bergen nicht draußen sein oder halt irgendwie da gefangen sein. Also deswegen Dauer, achtet da wirklich drauf. Ich glaube, das ist auch so einer dieser größten Fehler, die passieren können, dass man sich einfach irgendwie, ja, dass man die Route, die Strecke sich selbst so ein bisschen unterschätzt und da sollte man ein bisschen mehr drauf achten.
Genau, also was wir schon am Anfang gesagt haben, sich lieber nicht überschätzen, sondern eher unterschätzen. Auch nochmal zum Thema Dauer, geht es nicht nur darum zu gucken, wie viel laufe ich pro Tag, sondern wie viel laufe ich insgesamt, also wie viele Tage bin ich eigentlich unterwegs. Und für jemand, der noch nie eine Hüttenwanderung gemacht hat, finde ich es eigentlich ganz gut. Ich glaube, das war auch unsere erste Hüttenwanderung, da waren wir 2 Nächte, also 3 Tage unterwegs und 2 Nächte auf Hütten. Und ich glaube, das ist so auch ein sehr, sehr guter Einstieg für jemand, der noch gar keine Erfahrung damit hat, dass man sich das so auswählt, dass man
wirklich… Oder einfach nur eine Übernachtung.
Eine Übernachtung geht natürlich auch. Dann wandert man jetzt nicht wirklich von Hütte zu Hütte.
Nee.
Aber wer sich natürlich einfach nur ein bisschen reintesten möchte, klar, einfach hoch zu einer Hütte wandern, übernachten und dann vielleicht über einen anderen Weg wieder runter. Aber so 2 Nächte ist eigentlich auch schon ganz gut für einen Start. 3 geht auch noch, wenn man halt wirklich wandererfahren ist, würde ich sagen. Ne? Also wenn man wirklich die Kondition hat, weil es ist dann schon anstrengend. Das darf man einfach nicht unterschätzen.
Ja, auf jeden Fall.
Hier auch noch so ein Tipp. Man muss natürlich nicht nur gucken, welche Schwierigkeit und Dauer und solche Geschichten, sondern natürlich auch überhaupt schauen, was für Hütten, gibt es überhaupt Hütten auf dem Weg oder sind das nur Biwaks und sind das nur Schutzhütten, ne? Oder sind das wirklich bewirtete Hütten? Und wenn, dann hier auch mein Tipp zum Thema Schwierigkeit, wenn man sich nicht sicher ist, ist dieses Schneefeld, da steht irgendwas von einem Schneefeld zum Beispiel, kann ich darüber? Einfach mal auf der Hütte tatsächlich anrufen und den Wirt oder die Wirtin fragen. Die kennen sich aus und die sind in der Regel auch super nett und hilfsbereit und können dir da wirklich auch vor allen Dingen tagesaktuell, zum Beispiel dieses Jahr, das Thema Schneefeld ist jetzt ein bisschen krasser dieses Jahr, weil alles sich so ein bisschen um einen Monat nach hinten verschoben hat. Und normalerweise, wenn du jetzt irgendwie auf über 3000 Metern wandern gehst, gibt es natürlich auch noch Schneefelder, aber eigentlich nicht so viele. Und dieses Jahr zum Beispiel, dadurch, dass der Winter sehr, sehr lange angehalten hat, gibt es auch jetzt Ende Juli, August noch gigantische Schneefelder. Und
ja, wir sind jetzt, vorgestern sind wir über 14 Schneefelder gelaufen.
Was eigentlich nur einer hätte sein sollen, laut Tourenbeschreibung.
Genau,
Und sowas weiß der Hüttenwirt. Ne? Also wenn man sich nicht sicher ist, einfach anfragen. Da sind wir auch schon beim Thema Hütten. Man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt, hat Sebastian ja, glaube ich, gerade schon erwähnt, über 300, ich glaube, es sind fast 321 oder so war der Stand 2018, Hütten vom Deutschen Alpenverein. Die haben Berg- und Schutzhütten. Das heißt, da wird auch echt unterschieden zwischen, ist das eine bewirtete Hütte oder ist das einfach eine Hütte, wo man halt Schutz aufsuchen kann, sein eigenes Essen mitbringt und da einfach ja übernachten kann. Da muss man sich ein bisschen schlau machen vorher, aber eigentlich findet man die Info sehr, sehr schnell. Und so muss man dann auch seine Hüttentour planen. Ist die Hütte, wo ich übernachten möchte, bewirtet? Das heißt, bekomme ich da zu essen, zu trinken? Oder ist das eine reine Schutzhütte? Und hier auch noch ein wichtiger Hinweis. Es gibt vom DAF Schutzhütten, da darf man auch nur rein, wenn man Mitglied ist. Während die meisten oder eigentlich fast alle bewirteten Hütten, da kann man auch ohne DAF-Mitgliedschaft rein. Und wenn,
kostet halt ein bisschen mehr.
Kostet mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich plant, oft auf Hüttentüren zu gehen, so wie wir das machen, dann lohnt sich eine DAF-Mitgliedschaft eigentlich ziemlich schnell. Und wir haben jetzt auch jemanden kennengelernt, weißt du noch, auf der Duisburger Hütte. Und das ist ganz cool, der war dann Mitglied in der Sektion Duisburg. Also man ist immer da Mitglied in der Sektion, wo man zu Hause ist. Also wir wären jetzt Sektion Garmisch-Partenkirchen und der war halt Sektion Duisburg und der hat zum Einstieg in die Mitgliedschaft, fand ich ziemlich cool, vom DAF einen Berg Bergführerkurs geschenkt bekommen, ne? Oder Bergtraining. Fünf Tage. Ziemlich cool. Also alleine deshalb, finde ich, lohnt sich das schon voll. Weiß nicht, ob das jede Sektion macht, aber das fand ich sehr cool. Und die waren da 5 Tage jetzt auf der Duisburger Hütte und haben halt so Training am Berg bekommen, auch inklusive Klettern und wie überquere ich ein Schneefeld. Also solche Geschichten. Ziemlich spannend. Wie kann ich das Wetter deuten? Also finde ich ziemlich cool.
Wetterdeutung ist super wichtig.
Ja.
Super, super wichtig. Genau. Genau, also nochmal zurück zum Thema Berg oder Schützhütte. Wichtig, weil, wie Line schon sagte, wenn man in einer Berghütte einkehrt oder da übernachtet, dann kann man halt auch davon ausgehen, dass man halt auch zu essen bekommt, zu trinken bekommt, alles drum und dran. Wenn man aber in einer Schützhütte übernachtet, da hast du nichts. Da musst du alles mitbringen. Vielleicht hast du
also
Glück.
Also oftmals gibt es Holz und so.
Genau,
um
vielleicht
sich
hast
zu
du
wärmen.
Glück, dass irgendwer vielleicht sein Essen dagelassen hat, halt irgendwie vielleicht was verpackt ist. Passiert schon mal. Also wir waren jetzt auch auf einem Biwak sind wir vorbei und da waren halt auch ein bisschen Tee und ein bisschen so Tütendessen, was du nur aufwärmen musst. Das lag dann schon von anderen Wanderern da dort. Aber wenn du Pech hast, hast du nichts da. Entsprechend musst du halt entsprechend planen und dir die Dinge mitnehmen.
Wichtig ist dann in dem Fall natürlich auch das Thema Wasser. Auch wenn man jetzt eine Hüttentour hat, wo man an bewirteten Hütten vorbeikommt und da sein Wasser auffüllen kann, sage ich mal. Aber wenn man jetzt dennoch eine Tour hat, wo man an einem Tag, das hatten wir auch mal, 12 Stunden wandert, dann reichen 2 Liter Trinkflaschen auch nicht mehr. Das heißt, da muss man sich dann auch ein bisschen schlau machen, hey, ich bin so lange unterwegs, ich kann zwar am Morgen vielleicht frisches Wasser in meine Trinkflaschen an der Hütte füllen, aber bis ich dann wieder an der nächsten Hütte bin, komme ich an Wasser vorbei. Oder muss ich vielleicht doch eine weitere Trinkflasche mitnehmen oder einen Wasserfilter. Ja, was brauche ich, damit ich wirklich auf der gesamten Strecke und Tour genug Trinkwasser habe? Das darf man nämlich auch echt nicht unterschätzen. Man schwitzt. Dadurch braucht man schon mehr Wasser und die Sonne da oben knallt wie
total,
nichts.
Total, also ich bin auch so notorischer Wenigtrinker.
Ja.
Und habe dann halt schon echt abends in der Hütte angekommen mit Kopfschmerzen, weil ich einfach zu wenig getrunken habe. Also ganz, ganz wichtig, wenn man so aktiv ist und den ganzen Tag unterwegs ist, dann sollte man viel trinken. Und so ein Filter kann tatsächlich wirklich entscheidend sein. Wir haben jetzt keinen dabei gehabt. Wir haben aber manchmal einen dabei. Und das ist auch wichtig, man sollte nicht einfach in jedem Fluss oder in jedem Bach seine Flasche auffüllen. Erstens, weil es nicht sauber ist. Zweitens, weil oftmals über dir immer noch irgendwelche Tiere.
Also man kann sagen, umso höher man ist, umso sauberer ist das Wasser, aber umso weiter unten, umso mehr du dich ans Tal näherst und da sind Kühe, dann wird das halt von den Kühen oder den anderen Tieren oftmals verunreinigt. Also das sieht man ja dann. Ja, sieht man eben nicht direkt, das ist das Problem. Aber man kann prinzipiell sagen, umso höher man ist, umso weniger verunreinigt, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es verunreinigt ist, ist umso geringer, umso höher man ist.
Ja, ja. Also man sollte es einfach beachten, es ist jetzt nicht so, als wenn wir halt ständig mit einem Wasserfilter rumrennen würden, tun wir nicht. Aber es gibt ein paar kleine praktische, die man einpacken kann. Life Straw ist zum Beispiel so ein Ding, wo du
klein, leicht.
Genau, wie ein Strohhalm, wo du ja aus der Quelle fast trinken kannst, aber halt eben irgendwie auch es umkippen kannst. Gibt ganz, ganz viele. Alle Namen fallen mir jetzt auch nicht ein. Das ist jetzt so ein Name, der mir irgendwie so spontan eingefallen ist. Dann eine andere,
zum Thema Wasser wollte ich noch sagen, also auf den meisten Hütten, wenn man da mit Halbpension bucht oder generell, ist eigentlich auch das Trinkwasser oder der Marschtee zum Beispiel inklusive im Preis. Mhm. Es gibt auch Hütten, das haben wir jetzt erlebt, wo man tatsächlich fürs Wasser zahlen muss. Man muss halt bedenken, es gibt Hütten, die sind einfach wirklich abgelegen. Ja, da wird jeder Tropfen Wasser mit dem Hubschrauber hin transportiert. Das ist halt natürlich so eine Geschichte, da muss man dann halt auch mal Geld zahlen für ein Wasser. Das ist dann einfach so. Man darf einfach nie vergessen, und ich glaube, das tun die meisten Leute, was es bedeutet, so eine Hütte auf einem 3000 Meter hohen Berg zu führen. Da muss alles irgendwie hinkommen.
Und es gibt kein Wi-Fi.
Oh, ganz schlimm. Eigentlich ist das ganz schön.
Das ist total geil. Und das war jetzt zwar lustig vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich habe mich mit einem Wirt unterhalten und er hat gesagt, die Leute erwarten heutzutage Wi-Fi auf der Hütte. Auf 3000 Metern. Und ganz ehrlich, also wenn ich, Wi-Fi auf einer Hütte suche, dann kann ich doch eigentlich am besten auch unten im Tal bleiben oder meine Arbeit so, weiß ich nicht, planen, dass ich die da oben nicht brauche. Finde ich ein bisschen krass. Das ist halt einfach wirklich die Erwartungshaltung der Leute heutzutage. Hütten ist jetzt nicht, es ist kein Fünf-Sterne-Hotel.
Nee.
Die sind sehr komfortabel.
Aber es ist im Gegenteil ein 5-Millionen-Sterne-Hotel.
Genau, es ist sehr, sehr komfortabel. Es ist sehr nett, es ist sehr urig. Die Leute sind total klasse. Und ja, also mir macht es immer wieder Spaß. Kommen wir zurück zu der Strecke und was wir brauchen, Equipment. Grödel bzw. Steigeisen ist ein Thema, wo ich sagen würde, kann man brauchen, sollte man dabei haben, besonders dieses
Gerade
Jahr.
Gerade wenn man so auf höheren Lagen
Genau, besonders
ist.
Dieses Jahr, wie Line gerade gesagt hat, es hat sich alles so ein bisschen verschoben. Viele, viele Schneefelder findet man auf ja, oben auf dem Berg, sieht man auch heute noch. Also wir sitzen ja jetzt gerade hier im Büro und wenn wir halt auf die Zugspitze oder aufs Wettersteingebirge schauen, dann siehst du halt immer noch die einzelnen Schneefelder da oben und die muss man einfach überqueren auf so einer Wanderung und da helfen Grödel bzw. Steigeisen immens. Aber sie sind halt eben keine 100% Versicherung. Ein Wanderer, den wir getroffen haben vorgestern, der ist so ein Schneefeld einfach mal runtergerutscht. Der ist ausgerutscht darüber beim Laufen, hat irgendwie eine Sekunde nicht aufgepasst, hat er gesagt, und schwuppdiwupp war der die zweite Sekunde weiter unten. Und es ist er hat wirklich Glück gehabt, dass es ziemlich am Anfang des Eisfeldes passiert ist oder Schneefeldes passiert ist, weil es war ziemlich breites. Und der ist halt direkt runter, weiß ich nicht, 20 Meter. Hat wirklich, also beide Arme, die Beine, alles aufgeschürft, weil Schnee, das ist ja kein Schnee mehr, das ist ja Eis. Das ist ja richtig hart. Das ist ja wie, als wenn man auf Stein rutschen würde. Und ist dann irgendwie in so einem Bach gelandet. Und es ist noch alles gut gegangen. Er hat nur wahnsinnige Schmerzen gehabt, aber nichts gebrochen und nichts. Aber es stand zur Diskussion, ob man vielleicht einen Hubschrauber.
Der Hüttenwirt hat uns auch erzählt, dass da schon öfters halt tatsächlich bei dem Schneefeld Leute abgestürzt sind und auch wirklich schon der Hubschrauber geholt werden musste.
Ja, also, ja, genau. Also entsprechend, also Grödel bzw. Steigeisen könnten wirklich empfehlenswert sein.
Zumal die ja jetzt auch wirklich nicht viel Platz wegnehmen, auch nicht teuer
und auch nicht,
sind.
Nicht viel kosten.
Wichtig ist halt, wenn ihr euch die holt, am besten nehmt eure Wanderschuhe mit und probiert die an, ob sie auch wirklich passen. In der Regel Wanderschuhe ab Kategorie B sind schon so geschaffen, dass man Grödel drüber ziehen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich immer die Schuhe mitnehmen und im Laden fragen, ob man die einmal probeweise drüber ziehen darf, damit man auch sicher gehen kann.
Ja.
Dass sie über die Schuhe passen und man da auch einen guten Halt
aber
hat.
Aber nochmal, ich sag's nochmal, für die
es ist keine Versicherung.
Es ist keine Versicherung, es ist keine 100% Versicherung.
Die einzige Versicherung, die man hat, ist wirklich konzentriert gehen. Wirklich konzentriert, Schritt für Schritt. Ja, ist auch keine Versicherung.
Ist auch keine Versicherung. Nee, weil immer was passieren kann. Das ist also so, wenn man da oben wandert, dann kann halt immer was passieren. Und da kannst du dich nicht gegen versichern oder dass dir nichts passiert. Aber du kannst halt eben besonderes Equipment mitnehmen, das halt eben die Chancen minimiert, dass dir was passiert. Natürlich in Verbindung mit, dass du dein Hirn einschaltest. Und ja, einfach mitdenkst. Was auch ganz gut sind Wanderstöcke.
Die würde ich eigentlich fast immer, also außer man hat eine wirklich super leichte Tour, wo man auch nicht krass auf- oder absteigen muss, also wo man vielleicht nur über Alm wandert. Aber an sich sind Wanderstöcke einfach immer eine super Sache.
Ich dachte früher, das wäre immer, also brauche ich nicht.
Ja, man denkt immer, Wanderstöcke sind was für Anfänger, aber das stimmt überhaupt nicht. Also Wanderstöcke sind, die helfen so viel. Also,
ich war jahrelang, war ich einfach, brauche ich nicht, alles gut. Ich
stören ja eigentlich nur.
Laufen und alles, das ist so alles wunderbar. Und ich habe jetzt über die letzten paar Jahre immer wieder angefangen, die zu nutzen und jetzt
laufen wir gar nicht mehr ohne los.
Also wir haben beide ein paar am Rucksack und das ist einfach wirklich wunderbar und es hilft hoch, es hilft
runter. Und sie stören halt eben
doch
nicht, die sind total leicht mittlerweile, die lassen sich klein zusammenfalten, also so klein, dass sie wirklich einfach an der Rucksackseite befestigt werden können, wenn man sie dann doch nicht braucht. Es gibt natürlich auch Stellen, wo man die Wanderstöcke einfach wirklich wegpacken sollte, ja, da helfen sie dann wirklich nicht, aber beim Abstieg ist es super gelenkeschonend, beim Aufstieg hilft es auch total. Es ist wirklich gelenke, kräfteschonend und auch ein echt guter Benefit, also das merkt man halt gar nicht bewusst, aber sie sorgen auch dafür, dass du viel aufrechter läufst. Mhm. Und auch das ja, sorgt dafür, dass du ein bisschen entspannter bist und es einfach alles viel einfacher funktioniert. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, ich musste mich auch von dem Gedanken befreien, dass Wanderstöcke nur was für Anfänger oder Leute ist, die nicht wandern können. Aber es ist im Gegenteil, Wanderstöcke ist, jeder Wanderprofi hat Stöcke.
Ja, und mittlerweile sind Wanderstöcke einfach wirklich technisch so fortgeschritten. Also nicht mehr sie sind kein Wanderstock mehr, ne? dieser Holzstock, wo man vielleicht so seine Wappen reinhaut von seinen Wanderungen, sondern die sind wirklich echt Hightech. Also wir haben jetzt beide
Black Diamond. Mm, wirklich und toll, ja.
Ich habe zum Beispiel welche, weiß jetzt nicht, wie die heißen, muss man mal schauen.
Schockdämpfen.
Aber mit Shockproof, also die dämpfen halt sogar ein bisschen, das Wandern auch vielleicht sogar ein bisschen angenehmer. Sie sind höhenanpassbar, das heißt, man kann sie halt auch teilen mit anderen Leuten. Also ich finde sie wirklich gut und wirklich empfehlenswert, Wanderstöcke mitzunehmen. Ist jetzt nicht, also der einzige Ort, wo ich sagen würde, da brauche ich sie nicht, ist auf dem Grat gewesen. Also da sind sie wirklich störend gewesen, wenn du halt auf dem Grat.
Ja, aber man kann sie ja schnell zusammenpacken und wie gesagt an die Seite des Rucksacks klemmen und dann stören sie auch nicht mehr. Also
ja.
Aber das würden wir eigentlich empfehlen, die immer dabei zu haben. Ich meine, selbst wenn man nur stundenlang auf relativ flachem Gelände läuft, helfen sie, weil sie einfach dafür sorgen, dass man richtig läuft. Man atmet besser, man ist aufrecht. Also das macht einfach so einen Unterschied, das glaubt man gar nicht. Ja, also deshalb eigentlich würden wir sagen, Wanderstöcke immer mitnehmen. Mhm. Immer mitnehmen. Außer man geht vielleicht nur klettern, ja, dann vielleicht nicht. Apropos Klettern, es gibt viele, gerade im hochalpinen Bereich, also wenn man dann höher unterwegs ist, gibt es viele Wanderwege, die Kletterpassagen mit dabei haben. Teilweise relativ einfacher, wo Drahtseilsicherungen dran sind, wo man sich einfach festhalten muss und aufpassen muss. Aber es gibt natürlich auch schon Wanderwege der höheren Klassifizierung, wo schon richtige Kletterpassagen dabei sind, wo man sich einseilen muss und einen Helm tragen muss und ein richtiges Kletterset braucht. Also da wirklich, wirklich schlau machen, wo komme ich vorbei, wie sehen diese Kletterpassagen aus, brauche ich ein Kletterset? Und wenn wir jetzt mal so richtig hoch unterwegs sind, es gibt in Europa auch noch einige Gletscher. Ja, brauche ich ein Gletscherset? Und da natürlich, wenn ihr Anfänger seid, bitte, bitte nicht einen Gletscher einfach so überqueren. Also das würde ich niemals empfehlen. Wenn ihr eine Tour plant und der Meinung seid, boah, geil, kann ich machen, oh scheiße, da ist aber ein Gletscher, ach, kriege ich auch hin. Nein, bitte, keinen Gletscher überqueren ohne Erfahrung. Es gibt Gletscher, die haben Gletscherspalten. Man muss da wirklich aufpassen und das ist …
Bist du weg.
Ja, ich dachte gerade, was ist das für ein deshalb, ja, und natürlich, wenn ihr erfahren seid, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch, dass ihr dann auch ein Gletscher-Set mit einem Eispickel und Co. braucht. Aber ja, deshalb, das A und O ist wirklich gucken, was ist das für eine Tour, wie schwierig ist das, um das jetzt mal zusammenzufassen, den ersten Punkt, wie schwierig ist das und bitte lieber unterschätzt euch, als euch zu überschätzen, weil es gibt diesen Spruch, du gehörst dem Berg so lange, bis du wieder unten bist, ne? Ich glaube, und das ist einfach so. Da oben, wir hatten bis jetzt immer tierisch Glück auf unseren Hüttenwanderungen. Wir hatten immer das perfekteste Wetter, aber das kann so schnell sich ändern.
Aber wir haben halt auch schon erlebt, wie schnell es sich ändern kann.
Ja, wie schnell es sich ändern kann.
Da waren wir zum Glück halt irgendwie auf einer Hütte oder waren schon unten.
Wir wollen jetzt auch keine Angst euch
einhalten. Nein.
Aber man muss einfach, es gibt halt viele Leute, die da leider dann doch sehr leichtsinnig drangehen. Und das ist, ach ja, man spaziert so ein bisschen über den Berg. Nee, es ist wirklich A, anstrengend und B, es kann sehr schnell dann doch auch zu einer gefährlichen Situation kommen, wenn man nicht richtig plant und sich nicht richtig vorbereitet.
Ja, absolut. Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Achso, Thema informieren vorher. Solltet ihr darauf vertrauen, was andere sagen, dann bitte hinterfragt auch immer, was deren Erfahrungswerte sind. Es passiert so oft, dass Leute sagen, das ist total easy. Wenn du aber keine Erfahrung auf dem Berg hast und einen Profi fragst, dann sind einfach die, das sind Welten dazwischen in dem Erfahrungswert. Und entsprechend kann halt für einen Profi eine Wanderung total einfach sein, während sie für dich eventuell, wenn du keine Ahnung hast, noch nie auf dem Berg wirklich wandern warst, sehr herausfordernd sein. Also wenn man sich die Informationen von anderen Leuten holt, dann sollte man immer erfragen oder hinterfragen, was deren Erfahrungswerte sind. Das gilt für alles, immer. Wenn man vergleicht, sollte man immer erfragen.
Ja, es gilt auch nicht fürs Wandern alleine, ne? Kajaktouren, Raften, alles, solche Geschichten, genau, alles. Immer bedenken, was hat denn der Mensch, den ich da frage, für einen Erfahrungsschatz.
Genau.
Genau.
Also ganz wichtig. Dann noch eine Sache, die da oben halt eben eher Mangelware sein kann. Auf der letzten Wanderung war es relativ gut, aber wir haben auch viele Wanderungen gemacht, wo es relativ schlecht war. Ich spreche vom Handyempfang. Und nicht, weil ich da oben auf 3000 Metern unbedingt irgendwie jemanden anrufen möchte oder eine WhatsApp oder so schicken will oder eine Instagram-Story hochladen, sondern einfach, weil, wenn was passiert, ich einfach niemanden erreichen kann. Und das ist wichtig, dass man halt entsprechend Alternativen vielleicht mitnimmt. Es gibt entsprechende SOS-Geräte von SpotX oder Garmin, die sauteuer sind, ehrlich gesagt. Also SpotX ist so ein bisschen günstiger als dieses Garmin-Ding. Aber wenn es ums eigene Leben geht, ums eigene Wohl geht, kann man, glaube ich, keinen Preis festlegen. Entsprechend ist das vielleicht eine Investition, die sich wirklich, wirklich lohnt. Natürlich gibt es auf dem Handy, ne, die Notruffunktion. Das funktioniert halt auch ohne Empfang. Aber GPS-Geräte und so weiter, das funktioniert alles nicht mehr. Wenn dir wirklich mal was passiert, dann kann so ein GPS-Gerät halt schon wirklich hilfreich sein.
Ja, und gerade wenn man wirklich länger und in einem etwas, es gibt tatsächlich auch noch in den europäischen Alpen wirklich abgelegene Orte, das glaubt man gar nicht. Also wir sind jedes Mal erstaunt und denken, wow, sind wir hier in Alaska oder in Schweden oder da gibt es Täler, da bist du wirklich, da sind ringsherum halt 1000 Meter hohe Berge und erst drei Täler weiter das nächste Dorf, ja, und da hat man manchmal auch wirklich keinen Empfang und wenn da was passiert, dann ist es halt wirklich Gold wert, eine Möglichkeit zu haben, jemandem Bescheid zu geben. Ja.
Absolut. Bin gerade noch hier
frühstücken. Das sind ja die Abenteuerhappen, wir frühstücken hier. Ja, das ist so zum Thema, ich glaube, damit hat man auch den größten Teil, was das genau. Thema Vorbereitung.
Eine Sache noch, die mir einfällt, ist Rico.
Was? Ach ja, klar, der Wanderer.
Rico. Ist dieses Rescue.
Das kennt man eigentlich aus dem Skisport, ne? Also
ich weiß gar nicht, für was das nochmal steht.
Lawinenschutz.
Rico. Naja, auf jeden Fall
Rico. R-E-C-C-O geschrieben, genau. Ne? Genau.
Ja. Ist einfach, das ist so, wirklich, es ist so lang wie ein Finger vielleicht. Je nachdem, was für große Hände ihr habt, aber so lang wie ein Finger, auch nicht wirklich sehr dick und ist manchmal in Rucksäcken schon verbaut. Auch in Kleidung ist es verbaut. Ich habe zum Beispiel eine Kombination, wo halt Rico in die Jacke und in die Hose mit verbaut ist. Ich habe einen Rucksack, wo es mit drin verbaut ist. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil es ein Signal, ja, so ein Transmitter halt eigentlich ist, ne? Also es ist, ohne Technik, ohne Elektronik kann mitgewaschen werden, also da ist nichts drin, aber die Hubschrauber von der Bergwacht, die haben halt eben auch dieses Rico-Suchsystem und das ist halt eben der Sender und der.
Also ich muss nochmal sagen, wir wollen euch wirklich absolut keine Angst machen, aber es ist so, es ist auch im Sommer, die meisten Leute denken, ja, was braucht man ja nur im Winter für Lawinen und so. Aber auch im Sommer verschwinden Menschen regelmäßig in den Bergen. Sei es A, weil sie blöd, das passiert so schnell. Das passiert ja auch, wenn man die Treppe runterläuft, ja. Ne, Sebastian? Das ist mir letztens passiert. Da, kommt man blöd auf, verstaucht seinen Fuß und kann einfach nicht mehr weiterlaufen. Oder man landet irgendwie in einer Nebelschwarte und verliert den Weg. Es gibt hochalpine Wege, wo man den Weg nicht mehr wirklich sieht. Ich erinnere mich noch an eine Tour in der Schweiz, wo wir auch echt über den Gletscher mussten und dann im Nachhinein haben wir den Weg nicht mehr wiedergefunden. Und dann irgendwann, da hinten ist wieder ein bemalter Felsen, blau-weiß, da müssen wir lang.
Stimmt.
Und wenn man da in so einer dicken Nebelschwarte ist auf einmal, ja, wie soll man das finden? Also es gibt viele Leute, die tatsächlich in den Bergen verschwinden. Und da kann so ein System einfach helfen. So.
Line hat euch jetzt einfach mal ins Ohr gehustet. Genau. Dann, was ist noch wichtig für die Vorbereitung? Ich glaube, Packen und Rucksack ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Vielleicht gehen wir mal erstmal auf das Thema, was für ein Rucksack eigentlich. Es gibt natürlich extra.
Na, den größten natürlich.
Den größten, genau, den größten, wo am meisten reinpasst. Nee, eben nicht.
Duffelbag.
Oh ja, eine Duffelbag ist super.
Natürlich nicht.
Kann man hinter, am besten so ein Rollkoffer, den kann man dann hinter sich herrollen.
Finde ich auch.
Nee, also natürlich muss es ein Wanderrucksack sein. Wir sehen auch oft Leute in den Bergen, die ganz normale so Backpacks oder ganz normale Rucksäcke haben, mit denen man zur Uni oder zur Arbeit fährt. Ja, ist auch, ja, denken sich wahrscheinlich, ist ein Rucksack? Nee, ist nicht. So ein Wanderrucksack ist natürlich ganz, ganz anders geformt, ganz anders gepolstert, um natürlich auch wirklich die Last optimal auf dem Körper des Wanderers zu verteilen. Und deshalb wirklich investiert in einen guten Wanderrucksack. Und
also desto kleiner, desto besser.
Desto kleiner, desto besser, weil dann schleppt ihr nicht so viel mit, genau. Weil es wirklich jedes Gramm zählt beim Wandern. Ich sag's euch, jedes Gramm. Aber wenn man so, ich sag mal so, wie wir es jetzt waren, 4 Tage unterwegs waren, dann ist so ein Hüttenrucksack so um die 30 Liter eigentlich ganz gut. Wir schleppen meistens sogar noch mehr mit, weil wir natürlich die ganzen Kamerasachen noch dabei haben, Objektive, Ladekabel und Co.
Und selbst wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir eigentlich viel zu viel dabei hatten. Ne?
Ja, wir hatten jetzt auch wieder ein paar T-Shirts zu viel dabei. Aber ja, dazu sagen wir gleich noch was, wie man eigentlich an Klamotten noch sparen kann. Aber ich würde so empfehlen, so einen Hüttenrucksack von ungefähr 30 Litern. Achtet darauf, dass der Rücken frei ist. Also die meisten, es gibt halt Tourenrucksäcke, wo der Rücken nicht frei ist und es gibt Tourenrucksäcke, wo der Rücken frei ist. Es ist natürlich angenehmer, wenn er frei ist, weil man dann nicht so schwitzt da hinten. Dadurch hat man aber auch weniger Platz, weil der Rucksack sich meistens dann so ein bisschen wölbt. Das muss man einfach bedenken, aber es ist viel angenehmer.
Viel angenehmer. Also ich glaube, es war der erste Rucksack, den ich hatte.
Für Touren, ja.
Der, wo der Rücken frei war und das war einfach wirklich ein super angenehmer Rucksack, also wirklich total geil.
Und dann wichtig ist natürlich auch, dass die Gurte so sehr, sehr gut gepolstert sind. Bei Tourenrucksäcken ist tatsächlich so, dass die Hüftgurte meistens tatsächlich manchmal gar nicht gepolstert sind oder nur ganz wenig. Es gibt aber auch Modelle, wo die ein bisschen besser gepolstert sind. Also ich kann nur empfehlen, sucht euch ein Modell, das so gut wie möglich gepolstert ist als Tourenrucksack. Zum Vergleich, die Trekkingrucksäcke, diese richtig großen Backpacks, die sind meistens richtig, richtig dick gepolstert. Also damit ihr da mal so einen Vergleich habt.
Und aber die sind zu groß.
Die sind zu groß, genau. Also das braucht man jetzt wirklich nicht. Deshalb so um die 30 Liter. Wir sind jetzt beide mit einem Rucksack von Mammut gewandert, die 4 Tage. Und der war echt gut. Also Creon und Crea Pro heißen die, glaube ich. Ich hatte sogar nur 28 Liter, du 30. Hat völlig gereicht, war super. Und wie gesagt, wir hatten immer noch zu viel dabei und noch unser ganzes Kamera-Equipment. Deshalb, die meisten Leute müssen ja viel weniger mitschleppen als
wir. Ja, also man muss bedenken, also bei uns ist es halt so, dass wir eine 1D mit Weitwinkelobjektiv wiegt so ungefähr 2,5 bis 3 Kilo. Eine 5D mit Objektiv wiegt auch so um die 2 Kilo, also hast du schon mal 5. Dann habe ich das ganze Podcast-Set mitgenommen, auch nochmal irgendwie 1,5 Kilo. Und dann habe ich noch keine Klamotte und nichts dabei, ne? Kein Wasser, 2 Liter Wasser, auch 2 Kilo. Also schon einiges. Dinge, also diese ganze Kamera-Equipment hat man ja als normaler Wanderer jetzt nicht so dabei. Eine kleine, einfache Kamera reicht da vermutlich auch, je nachdem, was die Ansprüche sind. Das ist ja bei jedem anders. Aber in der Regel, also 30 Liter haben diesmal völlig gereicht.
Und
wenn ich überlege, dass wir die erste Hüttenwanderung in Südtirol.
Da hatten wir so einen richtigen Trekking-Rucksack dabei,
so einen großen Trekking-Rucksack,
aber da hattest du auch deinen Laptop
Liter.
Dabei.
Genau, da hatte ich ja auch viel, viel mehr Zeug dabei. Und das ging auch, gar keine Frage. Die sind auch gut gepolstert, alles super. Aber muss nicht sein. Man lernt auch mit seinen Erfahrungswerten, ne? Und entsprechend wird man halt auch immer ein bisschen
besser. Es ist tatsächlich natürlich auch so, umso größer dieser Rucksack und umso voller, umso schwieriger ist es für euch beim Laufen auch die Balance zu halten.
Ja, auf jeden
also das
Fall.
Ist auch so ein Punkt. Deshalb ist es auch super wichtig, dass der richtig gepackt wird,
also
damit man.
Ich bin wirklich so froh, dass ich jetzt keinen 50 Liter Tracking-Rucksack auf dem Rücken hatte, während ich da über diesen Grat gelaufen bin. Was für eine Strecke wir gemacht haben und wie anstrengend und toll sie war, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber Nur vorweg, also so einen großen Rucksack, der hätte mich da einfach viel zu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht. Nicht, dass mir das passiert wäre, auf gar keinen Fall, das hätte ich schon alles unter Kontrolle, aber es wäre einfach mehr Arbeit für mich gewesen. Und so ein kleiner Rucksack, 30 Liter, der war wunderbar. Und dieser Rucksack, den Line gerade meinte, die sind wirklich super bequem gewesen. Hier ist die zweite Tour, glaube ich, damit gewesen. Und ich bin schwer begeistert. Genau. Dann noch eine Sache, entschuldige, wir kommen gleich nochmal auf das Packen zurück, aber beim Rucksack generell. Rucksäcke, die zieht man an, natürlich, und dann verschließt man sie von unten nach oben. Also erst die Hüftgurte richtig zumachen und dann kommen, dann so ganz langsam nach oben, dann kommen halt jetzt fällt es mir nicht an.
Der Brustgurt und die Schulterriemen?
Ja, die Schulterriemen, solche Sachen, ne? Also von unten nach oben arbeiten und dann peu à peu halt zuziehen. Unten ist halt eben das Wichtigste, die Hüfte muss das meiste Gewicht tragen.
Genau, das wissen die meisten nämlich gar nicht. Der Rucksack, der Wanderrucksack wird von der Hüfte getragen, nicht vom Rücken oder den Schultern.
Deswegen ist diese Geschichte mit, ich nehme einfach irgendeinen Rucksack, den ich hier habe, einfach total doof.
Blöd.
Weil deine Hüfte trägt eigentlich dein ganzes Gewicht und nicht deine Schultern. Und wenn du
und deshalb halt ist es auch echt wichtig, dass das gut gepolstert ist.
Ja, so ein Tornister oder halt einfach so ein easy peasy Backpack nimmst, dann wirst du dir damit einfach gar keinen Gefallen tun. Und auch nochmal, so ein Hüftgurt ist nicht einfach nur ein kleines Bändchen, wie manche Rucksäcke es halt eben haben, sondern es ist wirklich ein richtig dickes, gepolstertes Ding.
Genau.
Was richtig fest sitzt.
Wo wir gerade beim Thema Hüftgurt sind. Ich liebe ja Wanderrucksäcke. Das ist bei dem, den ich gerade erwähnt habe, dieser Creon Pro, auch der Fall. Die noch ein Fach am Hüftgurt haben. Das ist super praktisch. Kann man die Sonnenbrille reinpacken, Taschentücher, das Handy. Saugeil. Und da wäre ich auch beim nächsten Thema zum Thema Rucksack. Achtet auch darauf, dass der eine gute Fächeraufteilung hat. Also es gibt tatsächlich Wanderrucksäcke, die haben nur ein großes Fach, finde ich nicht so praktisch. Gut sind Wanderrucksäcke, die noch unten ein extra Fach haben. Da kann man beispielsweise die Regenjacke reinpacken, um schnell dran zu kommen. Oder wenn man ein nasses Handtuch hat, irgendwas nass geworden ist, kann man das halt separat vom Rest der Sachen da unten aufbewahren, sodass die anderen noch trockenen Sachen nicht nass werden und solche Geschichten. Gut und praktisch sind natürlich auch immer kleinere Innenfächer, wo man, weiß ich nicht, Bargeld oder den Schlüssel verpacken kann. Und ganz wichtig und praktisch sind natürlich an den Seiten die Fächer, wo man die Trinkflaschen reinpacken kann oder halt auch Gurte an den Seiten, um, wie gesagt, die Wanderstöcke zu befestigen. Ja. Also da muss man einfach mal gucken. Dann die meisten Wanderrucksäcke haben natürlich ein Deckelfach, aber auch nicht alle, aber achtet einfach darauf. Das sind so, durchdachte Sachen oder dass man den Rucksack von der Seite öffnen kann. Wichtig ist einfach bei einem Wanderrucksack, der sollte so leicht wie möglich, so gut gepolstert wie möglich und einfach so durchdacht wie möglich aufgebaut sein, weil das hilft dann wirklich, wenn man einfach mal auf einer Wanderung
absolut.
Ist und dann ganz schnell eine Regenjacke braucht, dann hilft es nicht, wenn dieser Rucksack nur ein großes Fach hat und man da nicht schnell drankommt. Das sind so Kleinigkeiten, die merkt man dann auch beim Wandern. Warum macht das eigentlich Sinn?
Ja, und das macht Sinn. Die haben sich auch wahnsinnig entwickelt. Also die letzten Jahre ist wirklich gigantisch, wie sich. Also ich betreibe jetzt Off the Path seit 9 Jahren. Wir betreiben es zusammen seit 5, 6 Jahren. Und wie sich diese Technik in allen verschiedenen Aspekten, aber auch besonders in diesem Rucksackmarkt verändert hat, wie Hightech das alles einfach wird, wie leichter, wie funktionaler. Das ist wirklich, wirklich echt cool zu sehen. Dass wirklich jedes Jahr immer, ja, das ist natürlich, die wollen natürlich auch mehr Rucksäcke verkaufen und müssen halt eben entsprechend neuere Dinge rausbringen. Aber sie helfen meistens halt auch wirklich mehr.
Also eigentlich muss man es nicht unbedingt erwähnen, aber achtet drauf, also die meisten haben es, dass eine Regenkappe beim Rucksack dabei ist. Also die meisten Wanderrucksäcke, gerade wenn man ab Tourenrucksack geht, bis hin zu Trekkingrucksack, kommen mit einer eigenen Regenschutzhülle, die dann auch
Weil sie meistens nicht wasserabweisend sind. Ne?
Sie sind wasserabweisend, aber wenn du so wirklich lange, stundenlang durch Regen wanderst, dann halt eben nicht mehr. Und dafür kommen die meisten Wanderrucksäcke eigentlich mit einer eigenen Regenhülle. Und wenn ihr euch nicht sicher seid und die kauft, einfach fragen. Unten. Nee, nicht immer. Ist auch, viele sind im Deckel drin, als Tüte. Ja. Also jetzt bei uns, da war ja, das war richtig praktisch. Ganz, ganz unten war nochmal ein kleines Fach und da ist die Regenhülle drin gewesen. Und dieses Fach, da war dann auch, eine Verbindung. Wie erkläre ich das denn jetzt?
Ne, ist einfach festgemacht. Ne?
Festgemacht, also, sodass man den auch echt schnell und gut über diesen Rucksack ziehen kann und der auch nicht verloren geht, diese Hülle. Also achtet da einfach drauf, wenn ihr euch nicht sicher seid und gerade im Fachhandel, keine Ahnung, bei Globetrotter oder so seid, dann fragt, hey, da ist doch eine Regenhülle dabei, oder nicht? Einfach fragen. Ja, und wenn nicht, dann vielleicht einen anderen Rucksack nehmen oder fragen, wie viel die extra kostet. Aber in der Regel sind die Rucksäcke mit so einer Regenhülle. Aber einfach drauf achten. Ja, wollen wir mal zum Thema Packen kommen vielleicht?
45 Minuten.
Ui, Wahnsinn. Ja, man muss sich halt gut vorbereiten.
Wahnsinn, also ja, ne? Also ihr merkt es, es gibt eigentlich echt viel, worauf man achten kann und sollte. Weiteres Thema ist, wenn wir halt aufs Gewicht achten, ist natürlich halt funktionale Kleidung. Ne? Man möchte jetzt nicht irgendwie zu viele T-Shirts oder zu viele Pullis oder zu viele Hosen mitnehmen, weil man braucht eine kurze, wenn die Sonne scheint, eine lange, wenn die nicht scheint und eine Regenhose, wenn es regnet. Also es braucht funktionale Sachen, die für alles irgendwie funktionieren. Das bedeutet eine Zip-Off-Hose, ne? Kennt man von Safari zum Beispiel, gibt es halt eben auch fürs Wandern.
Ist super praktisch.
Super praktisch. Sie sind auch alle nicht mehr so hässlich, wie sie früher mal waren.
Nee, mittlerweile ist Wanderkleidung richtig schick, muss ich sagen.
Und Alter, da schwöre ich drauf, ist Merino-Wolle. Das ist so geil. Ich habe von Icebreaker so ein Shirt. Das habe ich jetzt 4 Tage getragen. Und das riecht nicht.
Also wirklich, also Merino-Wolle hat diese Eigenschaft, dass es keine Gerüche annimmt. Es wärmt einen halt, wenn man friert und gleichzeitig kühlt es einen auch, wenn einem heiß ist. Und es ist einfach
Also das merke ich nicht,
klar,
das weiß ich nicht. Aber
die T-Shirts sind nicht günstig aus Merino-Wolle, aber es hat einfach seinen Grund. Du brauchst nur ein so ein T-Shirt mitzunehmen.
Ja, ja. Also das ist wirklich also gigantisch. Ich habe einen Test von einer Instagramerin gesehen, die ist 7 Tage mit so einem Merino-Shirt gewandert. Und naja, keine Ahnung, man muss ja auch ein bisschen darauf glauben, was die Leute einem erzählen, genauso wie ihr jetzt glauben könnt oder solltet, was wir euch erzählen, weil wir euch hier keinen Schmarrn erzählen. Wenn ich sage, 4 Tage getragen und hat nicht gerochen, dann hat nicht gerochen. Und sie meinte auch, 7 Tage getragen und es hat nicht gerochen. Leider gibt es kein, oder zum Glück gibt es kein IGTV mit Geruchssensor. Aber ich bin jemand, der sehr viel schwitzt und ich bin jemand, der schnell nicht gut riecht. Nein, das ist also, ne, aber.
Nein, so schlimm.
Nee, so schlimm ist es nicht, aber naja, wenn man halt einfach schwitzt und sich irgendwie so ein paar Tage nicht wäscht, kann man übrigens auf diesen tollen Hütten oftmals sehr gut sich waschen. Es gibt oftmals Duschen. Nicht auf jeder Hütte, aber auf einigen. Nichtsdestotrotz trage ich danach trotzdem das T-Shirt wieder. Und Merino-Wolle wirklich empfehlenswert.
Auf gar keinen Fall loswandern. Also es ist wirklich, klar, man könnte doch einfach das T-Shirt nehmen, was eh im Schrank hängt. Ja, und die meisten T-Shirts, die eh im Schrank hängen, das sind Baumwoll-T-Shirts. Und Baumwolle ist wirklich, salopp gesagt, Kacke.
Ja, das Schlechteste,
man denkt immer. Einfach das Schlechteste, was man zum Wandern anziehen kann, weil
es wurde über Jahre lang, wurde Baumwolle hervorgehoben. Oh, 100% Baumwolle und so. Aber Baumwolle ist an sich eigentlich kein gutes Material. Es verbraucht übrigens auch extrem viele Ressourcen bei der Herstellung. Nee, das ist ein anderes Thema. Aber es saugt das komplette Wasser auf. Es wird schwer.
Es wird schwer, ja. Also es ist einfach, man schwitzt da drin, ja. Es trocknet auch nicht schnell. Also es ist echt total schlecht. Also bitte nehmt nicht einfach eure Baumwoll-T-Shirts, die ihr sonst im Alltag tragt. Das ist wirklich Mist.
Genau. Und weniger ist mehr beim Wandern. Und es gibt ja dieses fantastische Zwiebelprinzip, das alle schon mal gehört haben. Wird einem ja schon als Kind irgendwie erklärt, was das bedeutet, was man machen sollte. Und beim Wandern sind es drei.
Ja, da redet man auch von 3 Schichten, genau.
Genau, und das haben wir einmal die Base Layer, Mid Layer und Shell Layer. Und Base ist einfach die Basis.
Ja, ne? Von der Unterhose, das, also das, was an deinem Körper dran liegt.
An deinem Körper halt eben ist, ne?
dazu zählt halt das T-Shirt zum Beispiel oder man kann ja auch, wenn es tatsächlich nicht ganz so heiß ist, ist übrigens auch ein Tipp, tatsächlich mit dem Hemd zu wandern, also was Langärmeliges, A, um sich von der Sonne zu schützen, aber auch B, so Geschichten wie der Herr, der jetzt abgestürzt ist da, ne, der hat selber gesagt, hätte ich kein T-Shirt angehabt, sondern was Langärmeliges, hätte ich jetzt nicht überall eine Schürfwunde.
Ja.
Also da ist es gar nicht mal so verkehrt, vielleicht was Langärmeliges zu tragen. Also das ist dann die Base-Layer, danach kommt die Mid-Layer und die dient letztendlich dazu, ja, dient der Isolation, also dass einem auch warm bleibt. Deshalb sollte man auch immer eine Fleecejacke oder einen Pulli dabei haben und eine Daunenjacke. Die gibt es ja mittlerweile auch so ganz so klein zusammenfaltbar.
Genau. Genau, wie so eine Faust.
Ja, immer dabei haben. Auch, ich meine, wir sind jetzt im Hochsommer, es wird jetzt 30 Grad und auch wenn es 30 Grad vorhergesagt werden, für eine Woche lang, wir nehmen immer eine Daunenjacke mit.
Ich habe auf dem Berg, also nicht tagsüber, ne, aber ich habe abends gefroren. Ich habe nachts.
Oder wenn man morgens sich den Sonnenaufgang anschauen möchte um 5, dann ist eine Daunenjacke sehr schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und als nächstes kommt dann die Shell Layer oder auch Outer Layer genannt und die dient dann letztendlich, das darf man nämlich nicht verwechseln, das ist nicht die Daunenjacke oder so, die dient als Schutz vor Wind, Regen und Schnee, also da kann man dann ja eine Shelljacke zum Beispiel nehmen, wie der Name es ja auch schon verrät, oder einfach eine Regenjacke und da auch bitte darauf achten, man kleidet sich nämlich so, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist super kalt, super stürmisch und windig. Ja, man hat zuerst die Base-Layer an, ein T-Shirt und ein Hemd. Dann hat man ein Vlies an und dann zieht man die Regenjacke drüber. Oder wenn es richtig kalt ist, hat man die Vlies an und die Daunenjacke. Und über die Daunenjacke, das habe ich nämlich auch tatsächlich früher mal falsch gemacht, über die Daunenjacke kommt die Regenjacke. Also immer so kleiden, dass die Daunenjacke unter die Regenjacke passt.
Und achtet darauf, auf die Wassersäule. Ne? Also dass es halt wirklich eine hohe Wassersäule ist. Das bedeutet einfach nur, dass extrem viel Wasser abweist. Genau.
Ja, und natürlich, es gibt wie immer super leichte, die sind natürlich teurer, die Produkte, die am leichtesten sind, aber so eine Daunenjacke oder so eine Regenjacke hat man auch mal mehrere Jahre.
Ja, ja. Also man kann sich schon,
und
schon
jedes ein Gewicht zählt einfach.
Dumm und dämlich dabei zahlen bei solchen Geschichten. Allerdings
investiert einmal in ein richtig gutes Wanderoutfit und dann habt ihr davon auch was.
Also wenn das etwas ist, was ihr gerne vielleicht in Zukunft regelmäßig machen wollt, dann kann sich das lohnen. Es gibt ja immer diesen saublöden Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal oder ich kann es mir nicht leisten, billig einzukaufen. Das sind so saublöden Sprüche, aber jedes Mal, wenn man halt irgendwie günstig einkauft und dann es halt wirklich braucht, dann weiß man, warum man eigentlich hätte das teurere oder das bessere Produkt kaufen sollen. Ne? Das ist immer so, da muss man immer ein bisschen abwägen, spreche ich aus Erfahrung. Was man auch auf jeden Fall, also wir haben jetzt die Klamotten quasi besprochen, aber was man auch auf jeden Fall mitnehmen muss auf einer Hüttenwanderung ist, das ist Pflicht, das muss einfach dabei sein, das ist ein Hüttenschlafsack. Die kosten zwischen
also 20 bis
und
100,
30, ja. Nee, also wenn du so ein, also zwischen 20 und 100 Euro kannst du für einen Hüttenschlafsack ausgeben. So wenn du so in der 70 bis 100 Euro Kategorie bist, dann bist du halt so bei ägyptischer Wolle.
Nee, das stimmt nicht. Wir haben auch einen aus ägyptischer Wolle und der hat 25 Euro gekostet.
Okay, dann erzähl ich
einen Scheiß. Das ist
gar nicht so drin. Okay, dann verwechsel ich gerade irgendwas.
Also in der Regel 30 Euro, das also, ist man schon
genau,
echt gut.
Also
und das ist auch eine Geschmackssache, welchen Stoff man gerne hat. Also wir haben diese ägyptische Seide, glaube ich, oder Wolle oder irgendwie sowas. Super leicht, super angenehm. Und der Grund, warum man diesen Hüttenschlafsack mitnehmen soll, also es ist jetzt kein Schlafsack, sondern das ist eher so ein Tuch, wird auch oftmals…
Das ist einfach Hygienegründe, also…
Wird auch oftmals als Travel Sheet zum Beispiel verkauft. Also wenn ihr das nicht findet unter Hüttenschlafsack, dann einfach mal nach Travel oder Reiseschlafsack oder sowas suchen. Und man hat auf einer Hütte, kriegt man eine Decke. Das ist jetzt nicht, das dient nicht der Wärme, sondern wirklich der Hygiene. Genau, hattest du ja gerade schon angesprochen, weil auf der Hütte wird nicht täglich gewaschen.
Also ich hab schon Fragen bekommen, von wegen, ich möchte jetzt auf eine Hütte, muss ich da jetzt irgendwie meinen bis 0 Grad isolierenden Schlafsack mitnehmen? Und das habe ich nicht nur einmal bekommen, das bekomme ich wirklich regelmäßig gefragt. Und die Antwort darauf ist nein, weil du halt eben, wie Line gerade gesagt hat, ihr bekommt Decken Und
auch Kissen.
Auch Kissen. Und man braucht einfach nur diesen, ja, diesen Hüttenschlafsack. Es ist einfach nur, wirklich nur ein ganz, ganz dünnes Ding. Wiegt nichts, wenig. Es kann sehr klein komprimiert werden. Braucht also wenig Platz. Aber es ist halt so, auf der Hütte, da gibt es keine Waschmaschine. Da kann man nicht irgendwie nach jedem Gast einfach das Bett abziehen und wieder neu beziehen und dann alle Decken nochmal waschen. Da schlafen, ich weiß nicht, wie viele.
Kunst und Kunst.
Aber richtig viele Leute in diesen Betten und in diesen Decken und entsprechend muss man da halt irgendwie Vorkehrungen treffen und finden, die halt die Hygiene gewährleisten. Ist auch ganz lustig, also auf den Decken zum Beispiel, da ist dann auch ganz klar markiert, wo die Füße hin müssen, also in welche Richtung man die Decke nutzt, damit halt irgendwie alle so ihre Stinkemauken in der gleichen Ecke platzieren und halt ja ihr Gesicht in eine andere Ecke. Also das muss auf jeden Fall mit.
Genau, also es gibt tatsächlich auch Hütten, wo man den ausleihen kann. Also auch das vorher erfragen, falls ihr nur eine Tour jetzt dieses Jahr plant oder nächstes, dass ihr da fragt, vielleicht könnt ihr den ausleihen. Aber wie gesagt, eigentlich kostet der jetzt nicht so viel. Das kann man schon machen. Und er ist auch für Reisen praktisch, muss ich sagen. Also ja, dann ist es natürlich gut, das haben wir auf jeden Fall immer dabei, so ein mittelgroßes Mikrofaserhandtuch. Man muss sich einfach schon waschen und wenn es nur die obligatorische Katzenwäsche ist, aber man bekommt auf den Hütten keine Handtücher oder so. Da ist vielleicht ein Handtuch in der Toilette für die Hände.
Das willst du nicht nutzen.
Aber das willst du und solltest du auch nicht nutzen, das macht man nicht. Also man nimmt schon sein eigenes Handtuch mit, aber bitte nimmt nicht irgendein Handtuch mit, sondern halt so ein Mikrofaserhandtuch.
Genau.
Diesen kleinen, leicht, super schnell saugen die das auf und trocknen halt auch.
Cappy, ganz wichtig. Die Sonne scheint meistens und ja, verbrennt man sich auch. Ein Schädel hält, also eine Cappy hält halt den Kopf ein bisschen kühler. Mütze und Handschuhe, also ich habe auch eine Mütze dabei für abends und morgens, wenn es halt wirklich kalt ist. Man kann auch leichte Handschuhe mitnehmen, haben wir jetzt nicht dabei. Hast du Handschuhe dabei? Nee.
Also je nachdem, was für eine Tour man geht und wie das Wetter vorhergesagt wird, also wenn es eher unter 20 Grad wird, würde ich schon Handschuhe empfehlen. Es gibt so ganz, ganz leichte, zum Beispiel ganz, ganz leichte Handschuhe gibt es, die so nicht dick sind und die wiegen ja auch nicht viel. Also wenn man nicht, ja, wenn man weiß, dass es vielleicht kühler werden kann, ist das schon ganz angenehm.
Ja. Sonnenbrille? Auf jeden Fall ganz wichtig, auch so, ne, also es ist erstens verdammt hell, zweitens, wenn man über diese Schneefelder läuft, dann sieht man gar keine Kontraste mehr mit dem bloßen Auge, also ist das schon auch sehr hilfreich. Und last but not least, und das ist eigentlich das Wichtigste von allem, sind gute Wanderschuhe. Also Wanderschuhe, die tragen dich diese ganzen Berge hoch und wieder runter und da willst du wirklich, wirklich gute haben. Schuhe, auf die du dich verlassen kannst, denen du vertrauen kannst, mit denen du eine Beziehung aufbauen kannst.
Und die du am besten auch schon eingelaufen hast.
Genau.
Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber gerade für so eine Bergwanderung mindestens Kategorie B am besten sind eigentlich, am besten dran ist man mit BC. Das ist einfach so, die Kategorie BC, achtet da einfach mal drauf. Die sollten über den Knöchel gehen.
Da findet ihr übrigens einen sehr, sehr guten Beitrag auf Off the Path rüber, über die verschiedenen Wanderschuhe, die ganzen Kategorien.
Ja, da haben wir natürlich
sehr,
schon,
sehr ins
schon
Detail
was geschrieben. Ja.
Falls ihr euch da ein bisschen mehr zu informieren wollt und auch Empfehlungen zu Wanderschuhen, da findet ihr wirklich auf jeden Fall was. Aber das ist wirklich ganz wichtig. Bitte wir sehen Menschen auf den Bergen mit Wanderschuhen, die ist eigentlich eine Beleidigung, wenn man sowas Wanderschuh nennt, für den Wanderschuh. Also ohne Profil, ohne nichts. Die anderen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich möchte jetzt einfach nicht. Also, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich meine, ihr lauft damit mehrere Tage und das soll doch auch Spaß machen. Und wenn die Schuhe nicht passen, dann hat das ganze Potenzial, gar keinen Spaß zu machen. Natürlich hat so eine Wanderung besteht aus vielen Bruchteilen oder verschiedenen Teilen, die halt irgendwie ein großes Ganzes ergeben, das am Ende Spaß macht, aber die Wanderschuhe sind für einen großen Teil des Ganzen.
Ja, und sie geben halt nicht nur Komfort, aber auch vor allen Dingen echt Sicherheit. Es dient auch der Sicherheit. Ich würde noch was erwähnen, und zwar gibt es ja so Multifunktionstücher, die sind super praktisch, die kann man als Schal oder Mütze nutzen.
Ach so.
Oder halt auch als, Buff ist da eine Marke, die da sehr bekannt ist. Das hängt eigentlich überall. Ich finde die geil. Die gibt es auch aus Merino-Wolle natürlich. Kann ich auch nur empfehlen. Super weich. Und die sind einfach echt praktisch. Eine Sache muss man noch erwähnen für Hütten. Auf Hütten, da geht man rein und das Erste, was man macht, ist, nicht nur, weil es ein geiles Gefühl ist, die Schuhe ausziehen. Also man darf in Hütten nicht mit Wanderschuhen rein. Das macht man nicht. Da wird es dann einfach auch viel zu dreckig. Das heißt, man kommt an und das Erste, was man macht, ist, die Schuhe auszuziehen. Und die Hütten bieten einem, eigentlich jede Hütte hat Hüttenschuhe. Das sind sowas wie Crocs oder einfach irgendwelche Flipflops, irgendwelche einfachen Sandalen. Die kann man dann nehmen. Oder man nimmt, also wir nehmen immer unsere eigenen mit, wir nehmen immer unsere Birkenstocks mit, weil mit denen können wir dann auch, wenn wir mal auf der Wanderung selbst eine Pause machen für eine Stunde, ziehe ich zum Beispiel gerne meine Schuhe aus und dann die Birkenstocks kurz an. Macht Sebastian nicht, ich schon.
Bin ich zu faul für.
Sebastian ist da zu faul für. Ich kann das nur empfehlen, gerade wenn man echt lange unterwegs ist, einmal kurz diese Schuhe auszuziehen. Ja, muss man nicht mitnehmen. Hüttenschuhe werden angeboten, aber wir nehmen immer unsere Birkenstocks als Hüttenschuhe mit.
Es gibt auch alternativ zu Birkenstock oder halt solchen Schuhen, gibt es
so Sockenschuhe.
Genau, das sind so richtige, die heißen auch Hüttenschuhe oder so.
Ja, mit denen kann man halt da nicht rausgehen.
Nee, mit denen kannst du da nicht rausgehen, genau. Die sind halt wirklich, aber die sind super bequem. Ich trage die auch zu Hause sehr gerne. Jetzt lasse ich
Falke
mal lügen.
Wahrscheinlich.
Genau, ne? Also von diesem Sockenhersteller. Genau, ich glaube auch von Falke sind die. Sehr, sehr bequem. Aber damit ist genau, du kannst damit auch wirklich nur drin rumrennen. Wenn du dann raus möchtest, müsstest du dann vermutlich deine richtigen Schuhe, Wanderschuhe wieder anziehen. Sind die Birkenstock vielleicht auch eine bessere Alternative.
Apropos Socken, Wandersocken machen auch ziemlich viel Sinn.
Ja,
da schwitzt man nicht viel drin, man wird echt extra gepolstert an den wichtigen Stellen. Das heißt, das Blasenrisiko verringert sich auch.
Oh, Blasenrisiko, Compete. Auch ganz wichtig.
Ja, das kommt ja noch. Wir haben ja noch das Thema Hygiene und Gesundheit.
Ja,
wollen wir da jetzt einfach mal zu springen, dann machen wir das doch.
Genau, also wirklich richtig, also nehmt euch Blasenpflaster mit. Blasenpflaster sind wirklich
selbst bei den besteingelaufensten, besten Schuhen ever,
muss man
das kann passieren.
Wenn du halt irgendwie 7 oder wir haben auch Touren gehabt, wo wir 12 Stunden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gewandert sind, da entsteht einfach extrem viel Reibung und da kann einfach was passieren. Und entsprechend sind diese Blasenpflaster wirklich empfehlenswert. Da gibt es mittlerweile auch normale Blasenpflaster. Es gibt aber auch Sport oder Wander- oder Extremblasenpflaster, keine Ahnung. Die sind aber nochmal ein bisschen Sportblasenpflaster, glaube ich, heißen die. Die sind nochmal extra gepolstert. Und also die helfen. Also das ist wirklich.
Wir haben da auch mal ein Video zu gemacht zum Thema, ich glaube, Hiking Essentials. Da erklären wir auch so. Da geben wir eigentlich ähnliche Tipps wie jetzt und zeigen auch, wie man diese Blasenpflaster zum Beispiel richtig nutzt. Genau, ein Punkt.
Also dieser Podcast in sehr komprimiert und sehr kurz gibt es auch auf YouTube, aber der ist halt nicht so detailliert und ausführlich. Genau.
Ja, Wandern allgemein.
Ja.
Ein Thema, was ich gerne anspreche, ist tatsächlich, wir sind ja jetzt dabei, Hygiene und Gesundheit, sage ich dazu. Weil viele denken, ja, mein Gott, ich muss mich nicht waschen, dann stinke ich halt, ist mir egal. Geht nicht unbedingt nur um die Mitmenschen, es ist wirklich auch ein Gesundheitsaspekt. Also wenn man jetzt wirklich mal eine Woche eine Hüttentour macht und sich die ganze Zeit nicht wäscht, kann es einfach passieren, dass sich Entzündungen bilden, dass die Haut einfach durch den Schweiß und den Dreck, das ist nicht gut. Also man sollte wirklich sich regelmäßig waschen. Ob man nun riecht oder nicht, darum geht es gar nicht. Aber bitte nehmt euch zumindest feuchte Tücher mit. Da gibt es so Packungen, die gibt es in jedem Drogeriemarkt. Dann richtig praktisch, damit man nicht so viel schleppt. Es gibt so Multifunktionsseife, zum Beispiel hier Dr. Bronners 18 in 1 heißen die, glaube ich. Damit kann man sich sogar die Zähne putzen. Ja, mache ich jetzt nicht, aber würde auch gehen. Damit kann man Haare waschen, Körper waschen, man kann sogar seine Socken waschen. Ja, also nimmt das mit und klärt im Vorfeld, das hatte Sebastian schon erwähnt, es gibt tatsächlich immer mehr Hütten, auf denen man duschen kann. Klärt im Vorfeld, ob es Duschen gibt. Oftmals braucht man dafür, weiß ich nicht, eine 2-Euro-Münze oder kriegt wie heißt denn das? Kriegt so Münzen zum Einwerfen, die man dann dem Wirt abkauft. Klärt das einfach im Vorfeld, ob ihr duschen könnt, und wenn nicht, macht euch Gedanken, wie ihr es schafft, euch sauber zu halten, und nicht nur, damit ihr nicht riecht und das vielleicht für eure Mitmenschen unangenehm wird, sondern wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Das glaubt man gar nicht. Ja, also wenn man die Füße nicht regelmäßig wäscht, da entstehen dann nämlich auch eher Blasen, wenn man das nicht alles sauber hält da unten an den Schuhen.
Genau.
Und zum Thema Gesundheit, Hygiene, auch ganz wichtig, das hatten wir schon erwähnt, nicht nur die Sonnenbrille und die Cappy, sondern wirklich nehmt euch Sonnencreme mit und am besten mit einem hohen Lichtschutzfaktor.
Also wir hatten jetzt 20 dabei.
Hat nicht gereicht, das wussten wir aber auch schon vorher.
Ja. Und ich habe mir ordentlich die Waden verbrannt.
Also eher so Lichtschutzfaktor 50, damit seid ihr eigentlich gut dabei. Gerade wenn es höher unterwegs ist mit Schneefeldern oder Gletscher, immer so hoch. Also das darf man einfach nicht unterschätzen. Auf 3000 Metern Höhe ist man einfach viel näher an der Sonne dran und das knallt ordentlich.
Genau. Ja, ich glaube.
Naja, Essen, ne? Wir essen ja gerade. Das wäre noch so ein Thema.
Ja.
Also klar, wenn ihr eine Hüttentour macht und bewirtete Hütten habt, dann kriegt ihr morgens euer Frühstück und abends euer Abendessen. Meistens gibt es auch Kaffee und Kuchen oder Mittagessen dort. Das ist überhaupt kein Problem. Man sollte aber dennoch immer alleine aus dem Grund, dass man vielleicht in eine Notsituation gerät und eben nicht die nächste Hütte erreicht, immer energiereiche Snacks dabei haben. Also sowas wie Nüsse, Riegel, Trockenfrüchte.
Also sowas, dass man so einen Tag vielleicht irgendwie
überlebt.
Da brauchst du ja nicht viel. Aber nur eine Kleinigkeit. Also ist wirklich wichtig, dass man das einfach so ein paar Snacks mitnimmt. Man kann sich auf den Hütten auch Lunchpakete
am besten immer am Abend vorher Bescheid geben, dass man eins haben möchte.
Und dann machen die, also wirklich.
In der Regel, ja.
Ordentlich belegt, Brötchen, gibt es oftmals auch ein kleines, also irgendwie so eine Süßigkeit dazu, Mannerschnitten
Apfel,
oder
ja.
Snickers oder sonst was und einen Apfel. Also wirklich richtig gut. Und, wenn man Vegetarier ist, dann muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Da wird eigentlich auch alles bedient auf den Hütten, die sind darauf
eingestellt. Also am besten
natürlich,
eben, weil das Thema hatten wir ja schon, die Hütten müssen alles hochtragen und wirklich das planen, wenn ihr eine Hütte bucht. Übrigens auch immer weit im Voraus buchen. Es gibt Hütten und Strecken, die sau beliebt sind. Sobald die Saison eröffnet wird und man buchen kann, sind die schon ausgebucht. Also sobald ihr wisst, ihr wollt an dem und dem Wochenende, Tag, wie auch immer, Monat loswandern, dann bucht die Hütte und plant das so und gibt den Leuten Bescheid, dass ihr Vegetarier oder Veganer
also
seid. Das geht eigentlich.
Also kann man manchmal über Webseiten, da gibt es verschiedene Seiten, wo man sie buchen kann. Besser und sicherer vielleicht ist anrufen und einfach mal Bescheid geben oder fragen, wie sie es am liebsten hätten. Es ist von Hütte zu Hütte einfach unterschiedlich. Es gibt einfach keine pauschale Antwort, wie man eine Hütte bucht, was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde. Und das habe ich in letzter Zeit auch relativ oft gehört, ich würde gerne irgendwie eine Hüttenwanderung machen, reicht es, wenn ich einfach hochlaufe? Nein, reicht nicht, solltest du auch auf jeden Fall nicht machen. Es gibt natürlich Hütten, die halt Schlafsäle haben, wo man einfach aufgereiht hat, die haben dann auch noch Notfallunterkünfte, Winterräume vielleicht auch noch, wo halt genug Leute schlafen könnte, aber man ist ja nicht alleine auf dem Planeten. Es könnte sein, dass halt ganz viele Leute auf diese Idee kommen, das zu machen, und das ist nicht so ganz clever. Also entsprechend bitte vorher in irgendeiner Art und Weise reservieren. Ihr müsst bedenken, es ist Sommer, halb Europa hat Urlaub und möchte halt auch irgendwas erleben. Wir sind halt einfach nicht alleine hier, und entsprechend muss man halt zusehen, dass man seinen Platz gesichert hat. Genau.
Ja, und es ist einfach gegenüber den Wirten netter, damit sie einfach, wie gesagt, planen können.
Ja, ja.
Natürlich, die Hütten haben immer noch eine Schutzfunktion und zur Not kann man da immer unterkommen.
Genau.
Aber wenn ihr es ja plant, dann sollte man das nicht ausnutzen.
Also nur ein Beispiel, wir hatten das jetzt gerade auf der Duisburger Hütte war das. Da kam eine Familie mit 5, 6 Personen, die hatten zwar angerufen und reserviert, haben aber dann vergessen, im Nachhinein die Anzahlung zu machen und sich dann nie wieder gemeldet, weshalb die Hütte gedacht hat, wollen sie halt nicht mehr. Und hatten aber zum Glück in dem Falle noch ein bisschen Platz und die durften auch dann übernachten, auch da essen, alles kein Problem. Aber sie waren halt schon ein bisschen überrascht, als sie dann da standen. Und entsprechend sollte man das vorher planen. easy. Genau.
Ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen durch. Wir können es ja nochmal einmal kurz zusammenfassen. Also wichtig, schaut darauf, dass die Strecke zu euch passt. Habt den richtigen Rucksack an, packt nicht zu viel, kleidet euch nach dem Zwiebelprinzip. Denkt daran, dass Hygiene auch wichtig ist und nimmt immer ein paar Snacks und natürlich ganz, ganz viel Trinkwasser mit.
Ja, jo. Genau. Jo, und ansonsten wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß auf eurer ersten oder nächsten Hüttenwanderung.
Im nächsten Podcast. Es macht so viel Spaß.
Im nächsten Podcast sprechen wir über den Tauernhöhenweg, also über unsere viertägige Tour, die wir jetzt gerade gemacht haben, wo wir gestern von Sul gekommen sind.
Ich möchte ja am liebsten wieder hoch auf den Berg.
Es war wahnsinnig geil, es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Und also ich freue mich schon, euch darüber zu erzählen. Wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag, viel Erfolg noch und bis bald.
Tschüss.